Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Papst Franziskus hat in Frankreich mehrere Priesterweihen untersagt. Das sorgt für Aufregung in der katholischen Kirche. Mehr dazu gleich. Danach in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Es geht um Sterbehilfe. Ein fiktiver Film aus Japan entwirft das Bild eines Landes, in dem Menschen mit 75 Jahren freiwillig sterben sollen. Und dann klären wir noch die Frage, wie kommt man eigentlich in die Hölle? Antworten hat der Satiriker Hans-Konrad Zander. Die katholische Kirche in Frankreich kommt nicht aus den Schlagzeilen. Gleich in mehreren Bistümern gibt es Ärger, nicht nur wegen den Missbrauchsfällen, die zuletzt bekannt geworden waren, sondern es geht auch um einige sogenannte geistliche Gemeinschaften, die in Rom bei Papst Franziskus offenbar nicht sonderlich beliebt sind. Und offenbar deswegen hat der Papst jetzt mehrere Priesterweihen in Frankreich untersagt, zumindest vorerst. Mehr von Susanne Krause.
Bei einer Prozession in Südfrankreich horcht ein Team des öffentlich-rechtlichen TV-Kanals France 3 bei Gläubigen nach, was sie dazu meinen, dass in der benachbarten Diözese Fréjus-Toulon die Priesterweihe auf Order aus Rom ausgesetzt wurde. Das ist schade, denn es mangelt an Priestern. Das ist doch das Hauptproblem. Mich macht es traurig. Ich muss gestehen, ich kann diesem Papst teils nicht folgen. Ich finde ihn ein bisschen zu politisch, zu links. Das missfällt mir. Dem Papst hingegen scheinen vier Kandidaten zu missfallen, die Ende Juni in Toulon die Priesterweihe hätten empfangen sollen. Drei sind Mitglieder traditionalistischer Gemeinschaften, darunter zwei Italiener. Der vierte stammt aus Lateinamerika. Nur er hat das Bistumspriesterseminar in Toulon absolviert. All das ist in dieser Diözese nicht ungewöhnlich. Seit 22 Jahren empfängt Bischof Dominik Rey mit offenen Armen Vertreter unterschiedlichster Gruppierungen in der katholischen Kirche, auch Konservative und Traditionalisten, die andernorts kritisch gesehen werden. So beherbergt das Bistum gut 2 Dutzend sogenannte neue geistliche Gemeinschaften, ungeachtet der Kritik aus Rom. Seine Politik der breiten Öffnung verteidigte Bischof Rey im katholischen TV-Sender KTO. Mir scheint, das Gesicht der Kirche sollte nicht einseitig bleiben. Sie ist reich in ihrer Vielfalt. Der vorherige Papst sprach vom symphonischen Einvernehmen innerhalb der Kirche. Das liegt auch mir am Herzen. Im vergangenen Jahr schon hatte ein päpstlicher Abgesandter Reys Bistum inspiziert, nachdem dort mehrfach Fälle von Missbrauch ans Licht gekommen waren, verübt von Priestern aus traditionalistischen Gemeinschaften. Dass Rom kürzlich die Priesterweihe in Toulon suspendieren ließ, sei eine Sanktion, sagt Pfarrer Jean-Noël Dohl bei der Prozession dem Fernsehteam. Dennoch müht er sich, abzuwiegeln.
Evitons les réactions épidermiques, voyez.
Wir sollten heftige Reaktionen vermeiden. Sicher, das ist ein harter Schlag. Dennoch sollten wir uns nicht darüber streiten, wer nun Recht habe, der Bischof oder der Papst. Das führt nur zu einer Spaltung und das können wir nicht gebrauchen. An Hiobsbotschaften ist der Alltag der katholischen Kirche Frankreichs derzeit reich. Im März 2020 verließ Philippe Barbarin sein Amt als Bischof von Lyon. Es heißt, Rom habe ihn dazu gedrängt, weil er nicht energisch gegen Missbrauchsfälle in seinem Haus vorgegangen sei. Im Oktober 2021 sorgte das Erscheinen des Berichts der unabhängigen Nationalen Untersuchungskommission zu sexuellem Missbrauch in der französischen katholischen Kirche für ein Erdbeben. Laut dem Bericht seien in den vergangenen 50 Jahren insgesamt 330.000 Minderjährige missbraucht worden, ob von Priestern oder von in den Bistumsalltag integrierten Laien. Zwei Monate später akzeptierte Rom überraschend das Rücktrittsgesuch des Pariser Erzbischofs Michel Aupetit. Anfang Juni dann ließ Papst Franziskus die Priesterweihe in Toulon suspendieren. Zeitgleich verbot der Bischof in Toulouse Seminaristen das Tragen der Priestersoutane. Kurz darauf gab die Diözese in Straßburg bekannt, dass ihr eine apostolische Visitation ins Haus stehe. Derzeit gehe es in Frankreichs Kirche richtig rund, sagt Daniel Hervieux-Léger. Die renommierte Religionssoziologin setzt sich in ihrem jüngst erschienenen Buch mit aktuellen Entwicklungen in der katholischen Kirche europaweit auseinander. In Frankreich aber zeigt es sich in zugespitzter Form, weil hier die Säkularisierung am weitesten fortgeschritten ist. Zudem hat die politische Auseinandersetzung mit der Präsenz der Kirche in der Gesellschaft bei uns lange Tradition. Ganz allgemein sind die europäischen Kirchen heute mit mehreren Problemen konfrontiert. Dem des Status der Priester, wie auch mit den Problemen der klerikalen Macht und der Macht der Bischöfe. Auf den ersten Blick mögen die Fälle, die derzeit das katholische Frankreich erschüttern, sehr unterschiedlich wirken. Während Bischof Dominique Rey in Toulon vorgeworfen wird, unreflektiert auch traditionalistischen Gemeinschaften Raum zu geben, geht es beim mittlerweile abgedankten Pariser Erzbischof Michel Aupetit und beim Straßburger Bischof Luc Ravel um deren autoritären Führungsstil. All diese Affären laufen auf dasselbe Problem hinaus. Wie wird die Kirche in Frankreich geführt? Geleitet wird sie von Bischöfen, die in Affären verwickelt sind. So ist die derzeitige Lage ziemlich explosiv. Umso mehr angesichts gewisser Beobachtungen bei der jüngsten Synode im Land. Expertin Hervieux-Léger spricht von einem Bruch zwischen den Generationen. Da sind zum einen die Gläubigen im Rentenalter. Sie opfern sich Land auf Land ab für das Alltagsleben ihrer Pfarrgemeinden auf und engagieren sich für eine moderne, liberale Kirche. Auf Mittel von der Kirche können sie kaum hoffen, die ist in Frankreich bettelarm. Da sind zum anderen junge Leute in den Städten, teils aus sehr gutem Elternhaus, die sich ostentativ zu einem konservativen Katholizismus bekennen. Zum Leidwesen der Seniorinnen und Senioren, denen zunehmend die Puste zur Verteidigung ihrer Vision der Kirche ausgeht. Anders als Religionssoziologin Daniel Hervieux-Léger sieht ihr Kollege Philippe Portier die aktuelle Lage weit weniger dramatisch. Seit langem beobachtet er die traditionalistisch eingestellten Gläubigen, die sich der Pius-Bruderschaft zugehörig fühlen. Sie machen rund 500.000 Personen aus, eine kleine Gruppe unter den konservativen Katholiken. Zwar seien auch Letztere verstört von den jüngsten Vorstößen des Papsts in Frankreich. Doch Philippe Portier sieht aktuell keinen Anlass zur Besorgnis. Die Kirche Frankreichs steht nicht am Abgrund einer Spaltung. Sie befindet sich derzeit eher in einer Warteposition. Man sieht, dass Rom seine Position verhärtet, dass der Vatikan die Kontrollen verschärft, dass er traditionellen und konservativen Katholiken weniger Öffnung bietet als früher. Dennoch sind sie derzeit der Kirche noch treu. Es ist nicht zu sehen, dass sie mit fliegenden Fahnen zur St. Pius-Bruderschaft überwechseln würden, die mit Rom weitgehend gebrochen hat. Dennoch, in Frankreich, Roms ältester Tochter, ist derzeit einiges in Bewegung.
Ärger zwischen dem Vatikan und einigen Bistümern in Frankreich, das war ein Bericht von Susanne Krause. Sterbehilfe. Das ist ein Thema, das in den vergangenen Jahren kontrovers diskutiert wurde und sicherlich auch weiterhin kontrovers diskutiert werden wird in der Politik, aber natürlich auch in den Religionen und in den Kirchen. Von der katholischen Kirche in Deutschland, da kommt ein klares Nein zur Sterbehilfe. Aus den evangelischen Kirchen, da hört man auch Stimmen, die sagen, Sterbehilfe sollte man unter gewissen Bedingungen erwägen. Was die Kirchen und auch viele andere allerdings fürchten, ist, dass durch die möglicherweise irgendwann legale Sterbehilfe Druck entstehen könnte auf Alte und Kranke, Druck, sich töten zu lassen, um niemandem zur Last zu fallen. Wie das aussehen könnte, das zeigt jetzt ein Film in Japan. Er heißt Plan 75. Es ist eine fiktive Dystopie, allerdings mit ganz realen Hintergründen. Katrin Erdmann stellt uns den Film vor.
Anruf vom Staat. Die Mitarbeiterin will wissen, wie es der 78-jährigen Michi geht. Ein scheinheiliger Anruf, denn der Staat will sie gern in den Tod begleiten.
Dieser Plan beinhaltet die Feuerbestattung sowie die Beisetzung aller Teilnehmenden. Er steht ihnen sogar ganz kostenfrei zur Verfügung.
Umwirbt ein Beamter der Dystopie Plan 75 die alten Menschen seines Landes. Wer sich freiwillig für die Todesspritze anmeldet, bekommt dafür sofort 100.000 Yen, etwa 700 Euro, um sich vielleicht noch einen kleinen letzten Wunsch zu erfüllen. Ein Nachrichtensprecher macht keinen Hehl daraus, welches Ziel er mit dem aktiven Sterbehilfeprogramm verfolgt.
Der Plan soll einen ersten Beitrag zur Lösung der alternden Gesellschaft leisten.
Hauptdarstellerin Michi hadert, doch als sie ihren Job verliert und überraschend ihre beste Freundin stirbt, meldet sie sich an. Auslöser für Regisseurin Chie Hayakawa, diesen Film zu machen, war ein Messerangriff in Japan vor 6 Jahren.
Der Täter hat in einem Behindertenheim 19 Menschen erstochen und mehr als 40 verletzt. Über sein Motiv sagte er damals, behinderte Menschen verdienen es nicht zu leben.
Er dachte, er tue der Gesellschaft damit einen Gefallen. Das habe sie geschockt, erzählt Hayakawa auf dem Festival in Cannes, wo Plan 75 eine besondere Auszeichnung erhielt. Andererseits habe er die Tat vor Augen geführt, wie intolerant die japanische Gesellschaft geworden sei. Im Vorfeld des Films hatte sie mit etwa einem Dutzend meist älteren Frauen gesprochen.
90% stimmten der Idee zu. Sie sagten, sie wären für einen Plan 75, denn sie hätten Angst, einsam und behindert zu werden.
Und müssten dann anderen zur Last fallen in einem Land, das sie ständig an die Selbstverantwortung erinnert. In Japan wühlt der Film auf, macht nachdenklich. Die Nachmittagsvorstellung in einem Tokioter Kino ist gut besucht.
Der Film hat uns sehr zu denken gegeben, sowohl über das Leben als auch über den Tod. Wir sind zwar noch nicht so alt wie die Hauptdarstellerin, aber wir sind schon im Alter, wo man sich ernsthaft Gedanken über sein Ende macht.
Sagen diese beiden 68- und 72-jährigen Besucherinnen. Dieser 50-Jährige meint,
in unserer Gesellschaft können alte Menschen kaum mehr überleben. Der Film war also gar nicht so unrealistisch und deshalb fand ich ihn schon irgendwie unheimlich.
Sterbehilfe aktiv auch in Japan zu erlauben, hätte für diese 65-Jährige in gewisser Weise auch etwas mit Respekt zu tun.
Ich bin schon pensioniert und habe keine Geldprobleme und ich habe sehr gerne gearbeitet. Wenn ich dann die Wahl hätte, würde diese Freiheit mir viel mehr Mut geben, am Leben zu bleiben, glaube ich. Denn wenn mir das Leben wirklich zu hart werden würde, könnte ich jederzeit den Tod wählen.
Einen anderen Umgang mit aktiver Sterbehilfe wünscht sich auch dieser Biologiestudent, hält das in Japan jedoch eher für unrealistisch.
Ein solches System wäre gut für Menschen, die sterben wollen. Aber andererseits würde dies einen Sterbedruck auf andere Menschen bedeuten. Daher glaube ich, dass der Plan 75 nicht realisierbar ist.
Katrin Erdmann war das über den japanischen Film Plan 75, eine Dystopie, die sich manche offenbar auch als Realität vorstellen können. Musik Sie hören die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk. Hans-Konrad Zander ist Schriftsteller, Journalist und er hat sich vor allem einen Namen gemacht durch seinen satirischen Blick auf Kirche und Religion. Aber es ist eine Art wohlwollende Satire. Einst gehörte Zander auch selbst dem Dominikanerorden an, allerdings nur für 3 Jahre und das ist schon lange her. Geboren wurde er in Zürich vor bald 85 Jahren. Er lebt schon lange in Köln und hat jetzt ein neues Buch vorgelegt zur Frage, wer kommt eigentlich in die Hölle und wie kommt man eigentlich in die Hölle? Zanders Antwort, das ist gar nicht so einfach, die Hölle muss ziemlich leer sein. Kirsten Serup-Bielfeld hat das Buch gelesen und den Autor getroffen.
Keineswegs landet jeder Bösewicht am Ende seines Erdendaseins automatisch in der Hölle, so Hans-Konrad Zander. Im Gegenteil, dorthin zu gelangen, kann sich als durchaus schwierig erweisen.
Das ist die Gefahr, die allzu viele Menschen verkennen. Nicht, dass sie in die Hölle müssen, sondern im Gegenteil, dass sie niemals dort hinein dürfen.
Als Kronzeugen für diese überraschende Theorie führt Zander den italienischen Dichter Dante ins Feld. Mit ihm und seiner göttlichen Komödie nämlich ist er der Meinung, die Hölle sei ein Ort für die lauen Seelen.
Für Menschen also, die sich im Leben nie für etwas eingesetzt haben, weder für das Gute noch für das Böse, die immerzu nur darauf bedacht waren, sich zum eigenen Vorteil aus allem Streit der Welt schlau herauszuhalten.
Was umso ärgerlicher sein dürfte, als auch der Himmel keine echte Option ist. Laut Zanders Befürchtungen nämlich ist er ein Ort mit dem Unterhaltungswert einer protestantischen Bibelstunde. Ausgestattet mit diesen reichlich unorthodoxen Erkenntnissen, begibt sich Zander nun auf einen überaus vergnüglichen Streifzug durch die himmlischen Komödien aus 2000 Jahren Kirchengeschichte. Traditionen, feste Überzeugungen und sicher geglaubtes Wissen bürstet er konsequent gegen den Strich, stellt alles auf den Kopf, berichtet Skurriles und Skandalöses. Dabei überlässt er es seinen Lesern zu rätseln, wer in diesem quirligen Reigen von Päpsten, Mönchen, Heiligen, Märtyrern und Verrückten nun in die Hölle kommt und wer nicht. Zur Beruhigung, allzu viele dürften es nicht sein. Und damit nun nicht abenteuerliche Zahlenvorstellungen von lauen Seelen im Höllenfeuer kursieren, gibt der Autor einen kleinen Hinweis. Zu finden seien dort
lediglich 4 Päpste.
Das ist umgerechnet auf ihre Gesamtzahl von 307 kein schlechter Schnitt. Dem Höllenfeuer mit Sicherheit entgangen, da alles andere als eine laue Seele, sei im 13. Jahrhundert etwa der fromme Mystiker und Dominikanermönch Heinrich Seuse. Obwohl einige seiner Klosterbrüder ihn durchaus dorthin gewünscht haben dürften, war er doch ein penetranter Tugendbold, der mit seinen ewigen Ermahnungen und Moralpredigten den Mitbrüdern gewaltig auf die Nerven ging.
Es ging aber damals in einem Kloster nicht anders zu als heute in einem Büro. Wie aber, wenn einer besser sein will als die anderen? Wie, wenn in einem Kloster einer heiliger sein will als die anderen? Wenn er bei Tisch nicht mehr, sondern weniger isst und trinkt als die anderen? Wenn er unter seiner Kutte einen Gürtel trägt, der mit Nägeln so gespickt ist, dass das Blut von seinen Lenden spritzt, wie einstmals bei Simeon, dem Säulenheiligen? Wenn er nach dem mitternächtlichen Chorgebet nicht wie die anderen zurückstrebt ins wärmende Stroh, sondern selbst im winterlichen Frost vor dem Allerheiligsten bis in den Morgen kniet. So einer wurde damals im Kloster so gemobbt wie heute im Büro.
Solch klassische Zanderinformationen werden in keinem Religionsunterricht, in keinem theologischen Seminar vermittelt, was sie natürlich doppelt vergnüglich macht. So erfahren wir, dass die Wüstenväter keineswegs eine Gruppe von radikalen Asketen waren, sondern dass sie sich schlicht in dieser unwirtlichen Landschaft vor den Steuereintreibern des Kaisers Diokletian versteckt hielten. Das Christentum also als eine Art Steuersparmodell. Oder dass Papst Pius V. Einen überaus süßen Zahn hatte und deshalb die Schokolade zur Fastenspeise erhob. Wir lernen, mit dem heiligen Dominikus digital zu beten und erfahren, wie man mit Hilfe der heiligen Theresia von Avila auch ohne Psychotherapie glücklich und sogar selig werden kann. Doch damit nicht genug. Zander liefert nicht nur Informationen, sondern er räumt auch rigoros auf. mit althergebrachten Überzeugungen, festgeglaubtem Wissen, tradiertem Unfug und handfesten Fake News. So kommt etwa Luthers alter Gegenspieler, das Hassobjekt der Reformation, der Ablassprediger Johann Tetzel, in den Genuss einer Rehabilitationskampagne.
Die evangelische Polemik hat aus dem Ablassprediger Tetzel einen mittelalterlichen Fensterling gemacht. Auch im ökumenischen Bilderbuch steht er heute am Pranger als der eigentlich Schuldige an der Spaltung der Christen. In Wirklichkeit war Tetzel alles andere als ein mittelalterlicher Bösewicht. Eher ein katholischer Vorläufer der modernen evangelischen Fernsehprediger in Amerika. Nein, eine mittelalterliche Figur war der Ablassprediger Tetzel nicht. Er war im Gegenteil seiner Zeit voraus der Archetyp des modernen Medienstars.
Und dann gibt es noch nützliche Ratschläge und Handlungsanweisungen für Ignoranten. Etwa für Autofahrer, die noch heute in völliger Verkennung der Tatsachen eine Christophorus-Plakette am Armaturenbrett ihres Fahrzeugs kleben haben.
Der progressive Autofahrer weiß natürlich, dass der heilige Christophorus nie existiert hat. Ein Placebo-Heiliger für abergläubische Seelen. Der aufgeklärte Autofahrer schüttelt über den alten Christophorus nur den Kopf und holt sich das neue, das echte Sicherheitspaket. Er holt sich die heilige Franziska von Rom.
Zugegeben, diese italienische Hausfrau des 15. Jahrhunderts hatte ihren Platz am Herd und nicht zwischen Gas und Bremse. Papst Pius XI. Jedoch focht das nicht an. Er ernannte sie 1925 zur Schutzpatronin der Autofahrer. Als das Befremden auslöste, verteidigte er sich mit dem Hinweis, Franziska habe eine Verwandte mit dem Namen Mobilia gehabt. Das allerdings war lediglich dem Schreibfehler eines vatikanischen Kopisten geschuldet, denn die Dame hieß in Wirklichkeit Mobilia. Ob nun jemand wegen solcher Verfehlungen in die Hölle kommt, bleibt dahingestellt. Hans-Konrad Zander hat ein wundervolles Buch geschrieben, in dem er Bildung und Unterhaltung, Witz und Weihrauch miteinander verknüpft. Und ein Buch, das von einer tiefen Liebe zur Kirche zeugt. Aber es ist möglich, dass die Kirche das nicht merkt.
Das meint Kirsten Serup-Bielfeld über das Buch »Warum es so schwierig ist, in die Hölle zu kommen« von Hans-Konrad Zander, erschienen im Bonifatius Verlag, 290 Seiten, 20 Euro. Heute Abend gibt es noch mehr aus Religion und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Dann geht es um Richard Wagner und das Judentum. Die Sendung heißt Antisemitismus im Akkord. Heute Abend ab 20.10 Uhr hier im Radio und danach auch online auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Gleich gibt es hier aber erstmal die Nachrichten und dann die Sendung Agenda. Die kommt heute live von der Insel Rügen, denn es geht um das Thema Tourismus am Limit. Das war Tag für Tag, Redaktion Andreas Mein. Mein Name ist Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind.